Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.
Hallo und herzlich willkommen bei Strom zum Anfassen. In dieser heutigen Folge bin ich ausnahmsweise mal ganz allein in meinem Studio hier. Nur mein treuer KI-Assistent Scotty steht mir mit Rat und Tat zur Seite. Gemeinsam werden Scotty und ich ein Ereignis für euch aufbereiten, ziemlich detailliert, das eigentlich niemals hätte passieren sollen. Ein Blackout. Und zwar geht es um einen ganz konkreten Blackout. Am 28. April 2025 um 12.33 Uhr, also knapp einem Jahr, erlitt die gesamte Iberische Halbinsel, also Spanien und Portugal und sogar noch Teile Südfrankreichs, einen flächendeckenden plötzlichen Stromausfall. In Portugal gingen 12 Stunden später, um 0.22 Uhr, die Lichter wieder an. In Spanien war das Netz erst ein paar Stunden später, um 4 Uhr morgens, wieder vollständig hergestellt. Wir benutzen den Begriff Blackout ziemlich häufig. Wenn man sich an etwas nicht erinnern kann, oh, hab einen Blackout gehabt. Wenn man zu Hause beim Löcherbohren zufällig das Stromkabel trifft und die Sicherung rausfliegt, Blackout. Oder wenn, wie in Berlin Anfang des Jahres passiert, beziehungsweise im September letzten Jahres ja auch schon mal passiert, durch einen kriminellen Anschlag auf ein Stromkabel oder einen Strommasten ein ganzer Stadtteil mehrere Tage ohne Elektrizitätsversorgung dasteht, auch das wird dann landläufig als Blackout bezeichnet. Aber ehrlicherweise ist das nicht so ganz korrekt. Blackout oder auf Deutsch auch Schwarzfall genannt, meint elektrotechnisch ein ganz spezifisches Ereignis.
Elektrotechnisch bezeichnet ein Blackout einen großflächigen, ungewollten Zusammenbruch der Stromversorgung, bei dem wesentliche Teile des Stromnetzes spannungslos werden. Anders als bei einer lokalen oder kurzzeitigen Störung ist dabei nicht nur ein einzelnes Netzelement betroffen, sondern das gesamte System verliert seine stabile Betriebsgrundlage. Ursache ist in der Regel ein starkes Ungleichgewicht zwischen Stromerzeugung und Verbrauch oder ein Versagen der Spannung und Frequenzhaltung. In der Folge verlassen Netzfrequenz und Spannung die zulässigen Grenzbereiche, sodass Schutzsysteme automatisch Leitungen, Umspannwerke und Erzeugungsanlagen abschalten. Charakteristisch für einen Blackout ist, dass sich das Stromnetz in mehrere Inseln aufspaltet oder vollständig zusammenbricht und nicht mehr aus dem laufenden Verbund heraus wieder hochfahren kann. Die Stromversorgung kommt dadurch über große Gebiete vollständig zum Erliegen. Ein Blackout ist klar von anderen Ereignissen abzugrenzen, eine kurzfristige Unterbrechung, eine gezielte Abschaltung einzelner Verbraucher oder eine Unterspannung bei noch vorhandener Versorgung gelten nicht als Blackout. Besonders kritisch ist, dass nach einem Blackout ein einfacher Neustart des Netzes nicht möglich ist. Der Wiederaufbau erfordert schwarzstartfähige Kraftwerke sowie einen sorgfältig koordinierten Netzwiederaufbau durch die Übertragungsnetzbetreiber. Dabei wird das Netz schrittweise neu aufgebaut, synchronisiert und wieder zu einem stabilen Verbundsystem zusammengeführt. Genau deshalb hat die Vermeidung von Blackouts höchste Priorität in der Netz- und Systemführung.
In Spanien vor einem Jahr hatten wir es der Definition nach tatsächlich mit einem richtigen Blackout zu tun. In Berlin Anfang des Jahres dagegen waren es keine Blackouts, sondern nur in Anführungszeichen regionale Stromausfälle, weil eben ausschließlich Leitungen unterbrochen waren und keine Ersatzleitungen oder Redundanzen vorhanden waren, was in Verteilnetzen übrigens ganz normal ist. Lokale Stromausfälle, die passieren immer wieder. In Deutschland relativ selten, in anderen Ländern sind sie an der Tagesordnung und die Menschen haben sich daran gewöhnt. Richtige Blackouts kommen jedoch relativ selten vor. In Italien gab es im September 2003, also vor knapp 23 Jahren, einen Blackout, von dem fast 60 Millionen Menschen bis zu 18 Stunden betroffen waren. In Deutschland gab es am 4. November 2006 einen größeren Blackout über einen Zeitraum von 2 Stunden. Der Auswirkungen in ganz Europa hatte. Westeuropa, muss man konkreter sagen. Der Grund damals war nicht technischer Natur. Ein Kreuzfahrtschiff, die Norwegian Pearl, sollte die Meyer-Werften in der Ems verlassen. Dazu musste eine über den Fluss führende Freileitung abgeschaltet werden. Das war geplant. war aber ein bisschen mangelhaft geplant, diese Abschaltung. Es kam dann zu Überlastungen anderer Leitungen und schließlich zu einem sogenannten Systemsplit, einer Netzauftrennung im europäischen Stromsystem. Das ist aber alles harmlos im Vergleich zu einem Stromausfall, der sich in Indien ereignete und der, zumindest was die Zahl der betroffenen Menschen betrifft, als gravierendster Blackout der Geschichte gilt und über 13 Stunden anhielt.
Am Morgen des 30. Juli 2012 ging in Indien schlagartig das Licht aus. Ventilatoren verstummten, Klimaanlagen starben ab, Aufzüge blieben stecken. Innerhalb von Sekunden kollabierte das nordindische Stromnetz, einen Tag später folgte der noch größere Zusammenbruch. Mehr als 600 Millionen Menschen standen zeitweise ohne Elektrizität da, fast jeder zweite Einwohner des Landes. In den Metropolen kam das Leben zum Stillstand, Züge blieben auf freier Strecke stehen, Pendler saßen stundenlang fest, Ampeln fielen aus und verwandelten Kreuzungen in chaotische Knotenpunkte. In Krankenhäusern sprangen Notstromaggregate an, doch nicht überall zuverlässig. Bergleute waren unter Tage eingeschlossen, Wasserpumpen versagten, Mobilfunknetze brachen teilweise zusammen. Auf dem Land verdorrten Felder, weil Bewässerungssysteme ohne Strom nicht mehr arbeiteten. Fabriken schlossen, Millionen Tagelöhner verloren ihren Verdienst für diesen Tag. Der Blackout machte brutal sichtbar, wie fragil das Stromsystem eines aufstrebenden Landes ist und wie sehr moderne Gesellschaften vom unsichtbaren Puls der Elektrizität abhängen.
Aber kommen wir zurück nach Spanien und Portugal. Unmittelbar nach dem Blackout begann die Ursachenforschung. Wie konnte so etwas passieren? Und klar, sofort wurde spekuliert und es wurden Schuldige gesucht. Sogenannte Experten machten auf Social Media gleich die erneuerbaren Energien verantwortlich. Dann gab es eine andere Fraktion, die vermutete, Gas oder so gar Atomkraftwerke könnten verantwortlich sein, weil die nicht flexibel genug reagiert hätten. Und natürlich wurde auch über mögliche Cyberattacken aus dem In- und Ausland spekuliert. Aber das hat die spanische Regierung sehr schnell nach dem Blackout vom Tisch gewiesen. Um den Blackout zu untersuchen, und zwar umfassend zu untersuchen, wurde gemäß europäischer Regeln eine Expertenkommission eingesetzt, die wie eine Scotland Yard-Truppe alles genauestens und unabhängig unter die Lupe nahm. Dafür gibt es eine eigene Verordnung als Rechtsgrundlage. Diese Expertengruppe setzte sich aus 49 Mitgliedern aus 13 europäischen Ländern zusammen. Darunter Expertinnen und Experten der Netzbetreiber, also der Übertragungsnetzbetreiber, des Europäischen Verbandes ENTSO-E, ENTSO-E, geschrieben. Dann die Europäische Regulierungsbehörde ACER war auch vertreten und auch die nationalen Regulierungsbehörden. Deutschland wurde zum Beispiel repräsentiert durch die Bundesnetzagentur. Und im Hintergrund gab es noch viele weitere Experten, die penibel Zahlen, Daten und Fakten zugeliefert und ausgewertet haben. Und diese Kommission hat erst vor wenigen Wochen, am 20. März, ihren Abschlussbericht vorgelegt. Das ist alles andere als eine leichte Lektüre. Auf Deutsch sowieso nicht, gibt es nur auf Englisch. 472 Seiten, gespickt mit Tabellen, Berechnungen, Formeln, Grafiken. Wer das komplett verstehen und durchdringen will, der sollte schon ein Studium der Elektrotechnik erfolgreich absolviert haben. Und ich gebe es zu, habe das ja auch nicht studiert. Ich habe es also nicht komplett durchdringen, also die ganzen Formeln nicht. Aber ich glaube, dass ich es einigermaßen verstanden habe, sodass ich das hier auch im Wesentlichen wiedergeben kann. Ich konzentriere mich in diesem Podcast daher auf die wichtigsten Punkte, die man auch einigermaßen verständlich erklären kann oder besser gesagt, die ich eben als versierter Laie euch da draußen, die ihr auch versierte Laien seid, verständlich erklären kann. Bevor wir da ins Detail gehen, sollte man zum Hintergrund vielleicht noch etwas wissen, nämlich in Spanien werden inzwischen rund 60% des Strombedarfs, des Jahresstrombedarfs aus erneuerbaren Energien gedeckt. Vor einigen Tagen ging durch die Medien, dass es in Spanien erstmals einen kompletten Tag, 24 Stunden, zu über 100% aus erneuerbaren Energien gedeckt wurden. Das ist sehr viel europaweit. Das ist auch mehr als in Deutschland. In Deutschland sind wir bei etwa 50-55%, so im Jahresdurchschnitt. Und die Erzeugungsstruktur in Spanien sieht aber ein bisschen anders aus. Den größten Teil liefern Windparks an Land. Offshore-Windparks gibt es in Spanien noch nicht. Dann sind die Solaranlagen, Photovoltaikanlagen, aber auch solarthermische Kraftwerke spielen in Spanien eine noch größere Rolle als bei uns. Es gibt dort auch mehr Wasserkraftwerke. Und noch etwas anderes auf der konventionellen Seite. In Spanien sind 7 Atomreaktoren weiterhin am Netz und die tragen zu etwa 20% zur Deckung des Strombedarfs bei. Und den Rest, auch ungefähr so knapp unter 20%, tragen Gaskraftwerke dazu bei. Die sind dafür zuständig, eben auch die fluktuierende Einspeisung der Erzeugung von erneuerbaren Energien dann immer auszugleichen. Wichtig auch noch, Spanien ist ein Exportland für grünen Strom. Allerdings ist das etwas eingeschränkt dort. Es gibt nur relativ wenige Leitungen, sogenannte Interkonnektoren, nach Frankreich über die Pyrenäen hinweg und durchs Mittelmeer nach Marokko. Die Iberische Halbinsel, Portugal gehört ja auch mit dazu, ist stromtechnisch fast so eine Insel, zumindest eine Halbinsel auf jeden Fall. Und all das ist natürlich in dem Bericht berücksichtigt worden. Die Untersuchung der Expertenkommission konzentrierte sich auf 3 wesentliche Punkte. Erstens, was ist ganz genau wann und wo passiert? Zweitens, warum ist das so abgelaufen? Und drittens, welche Konsequenzen sind abzuleiten, damit es nicht wieder vorkommt? Fangen wir also mal bei 1 an. Die Rekonstruktion. Was geschah am 28. April 2025? Es ist eine Zeitreise 1 Jahr zurück in die Vergangenheit. Es ist ein typischer Frühlingstag in Spanien mit milden Temperaturen und überwiegend Sonnenschein. Die Stromerzeugung aus Solaranlagen ist nicht höher und nicht niedriger als an den Tagen zuvor. Also ganz ordentlich. Die Windstromerzeugung ist wechselhaft mit maximal 20 Gigawatt Einspeisung. Also alles in allem nichts Ungewöhnliches in Spanien. Der Stromexport ins Ausland steigt mit der aufgehenden Sonne seit dem frühen Morgen kontinuierlich an. Spannung und Frequenz, die beiden entscheidenden Kenngrößen zur Stabilität des Stromsystems, bewegen sich im Normbereich. Die Frequenz liegt knapp unter 50 Hertz. Es gibt so ein paar Schwankungen im Bereich 20 Megahertz, auch da weiterhin nichts Auffälliges. Oder vielleicht doch. Um 9.08 Uhr am 28. April informiert der französische Übertragungsnetzbetreiber RTE die Kollegen des schweizerischen Übertragungsnetzbetreibers, nämlich Swissgrid, über Frequenzschwankungen während der stündlichen Fahrplanwechsel. Es wird im Kontrollraum von Swissgrid aber kein Alarm ausgelöst. Swissgrid ist zu dieser Zeit der sogenannte Regelblockführer im kontinentaleuropäischen Stromsystem, quasi der Spielmacher oder Dirigent auf dem Feld der Übertragungsnetze. So zwischen 12.03 Uhr und 12.08 Uhr und dann nochmal zwischen 12.19 Uhr und 12.22 Uhr werden im gesamten kontinentaleuropäischen Stromsystem wiederum merkwürdige Leistungs-, Spannungs- und Frequenzschwankungen beobachtet. Es gibt Abweichungen von den Sollwerten, sogenannte Oszillationen. Um diese Schwankungen zu dämpfen, ergreift das Personal in den Leitwarten der beteiligten Übertragungsnetzbetreiber korrigierende Maßnahmen. Um 12.05 Uhr bittet der spanische Übertragungsnetzbetreiber Red Eléctrica die Kollegen von RTE in Frankreich, den grenzüberschreitenden Stromtransport zu reduzieren. Das geschieht auch. Weitere Maßnahmen zur Dämpfung dieser Oszillation, dieser Schwankungen, folgen in immer kürzeren Abständen. Aber dann, ganz plötzlich, passiert etwas im spanischen Stromnetz, teilweise im Bereich von Millisekunden. Um 12.32 Uhr und 57 Sekunden gehen in der Region Granada in Südspanien 355 Megawatt Leistung vom Netz. Windräder, Solaranlagen und die in Spanien typischen solarthermischen Kraftwerke. 350 Megawatt, das entspricht ungefähr der Leistung einer größeren Gasturbine in einem Kraftwerk. 20 Sekunden später weitere 727 Megawatt in der Region Badajoz an der Grenze zu Portugal. Auch weg, plötzlich vom Netz getrennt. Und nur eine Sekunde später sogar 928 Megawatt in mehreren Regionen, in Zentralspanien, in Andalusien und erneut an der Grenze zu Portugal. Innerhalb ganz kurzer Zeit fehlen dem spanischen Netz also rund 2 Gigawatt Erzeugungsleistung. Um 12.33 Uhr und 19 Sekunden, also nur 2 Sekunden nach diesem letzten plötzlichen Verlust von Stromeinspeisung, geht die Frequenz von stabilen 49,9 Hertz in den freien Fall über. Damit greift der automatische Systemschutzplan, also der Lastabwurf zur Stabilisierung der Frequenz, um die plötzlich fehlende Stromerzeugung wieder auszugleichen. Aber er funktioniert nicht. Der Grund dafür: Es hat sich inzwischen eine zu hohe Spannung aufgebaut, die außerhalb der Grenzwerte liegt und wiederum für automatische Abschaltungen zum Schutz der Anlagen sorgt. Und dann ist er da, der Blackout. In ganz Spanien und in Portugal geht nichts mehr. Straßenbahnen stehen still, Aufzüge fahren nicht, kein Licht, keine elektrischen Türen, keine Klimaanlagen und auch die Mobilfunknetze sind kurz darauf tot. Um 12.34 Uhr meldet der deutsche Übertragungsnetzbetreiber Amprion, der sich in der Rolle des Regelblockführers mit der Schweizer Swissgrid abwechselt, die automatische Abtrennung vom kontinentaleuropäischen Stromnetz. Der sogenannte System Split ist eingetreten. Während der restliche europäische Kontinent nicht einmal ein Flackern bemerkt, ist die ganze Iberische Halbinsel schwarz und ohne Strom. Wir in Deutschland haben davon nichts mitbekommen. Ein Begriff tauchte eben auf, der vielleicht erklärungsbedürftig ist. Die Überspannung. Das war das besondere Phänomen bei diesem Blackout. Es hat sich eine Überspannung aufgebaut. Aber was ist das eigentlich, eine Überspannung?
Überspannung bedeutet, die Spannung ist zu hoch und liegt kurzfristig oder länger über dem vorgesehenen Normwert, vergleichbar mit zu starkem Wasserdruck in einer Leitung. Auslöser können plötzliche Laständerungen, Schalthandlungen, der Ausfall von Leitungen oder Kraftwerken sowie Blitzeinschläge sein. Auch Regelungsprobleme oder zu viel eingespeiste Blindleistung spielen eine Rolle. Unter Spannung ist das Gegenteil, die Spannung ist zu niedrig, etwa wenn zu viele Verbraucher gleichzeitig Strom ziehen. Beides kann Probleme verursachen, Überspannung schädigt vor allem Anlagen, unter Spannung gefährdet die Versorgung. Damit die Spannung im Höchstspannungsnetz stabil bleibt, setzen Netzbetreiber mehrere Maßnahmen ein. Zentrale Rolle spielen automatische Spannungsregler an Transformatoren. Sie überwachen die Spannung rund um die Uhr und passen sie bei Abweichungen sofort an. Zusätzlich wird Blindleistung gezielt eingesetzt. Spezielle Anlagen oder Kraftwerke wirken dabei wie Stoßdämpfer, sie nehmen überschüssige Energie auf oder geben sie ab, um die Spannung zu beruhigen. Wichtig ist auch eine abgestimmte Netzführung. Schalthandlungen, etwa das Zu- oder Abschalten von Leitungen, werden sorgfältig koordiniert, damit keine plötzlichen Spannungssprünge entstehen. Gegen kurze, sehr hohe Spannungsspitzen, zum Beispiel durch Blitze, schützen Überspannungsableiter, die diese Energie kontrolliert ableiten. Schließlich hilft ein gut ausgebautes und stark vermaschtes Netz. Je besser der Strom verteilt werden kann, desto geringer ist das Risiko gefährlicher Überspannungen.
An dieser Stelle komme ich zum zweiten Punkt des Berichtes. Warum ist dieser Blackout so abgelaufen? Wie konnte es dazu kommen? Das herauszufinden war eine echte Fleißarbeit für die Expertinnen und Experten in der Untersuchungskommission. Um es vorwegzunehmen: Als zentralen Grund für den Blackout haben sie einen starken und steilen Spannungsanstieg identifiziert, der zu den nicht mehr beherrschten Überspannungen führte. Und dieser Spannungsanstieg hatte nicht eine einzige Ursache, sondern ein ganzes Bündel an Ursachen, die sich auf unglückliche Weise wechselseitig verstärkten. Ihr könnt da gerne mal nachlesen. Auf Seite 23 des Abschlussberichtes gibt es einen Ursachenbaum. Der soll in schematischer und vereinfachter Form, da muss ich als Nicht-Elektroingenieur beim Wort einfach natürlich schmunzeln, diese Verkettung darstellen. Schaut euch das mal an. Ihr findet den Link zum Abschlussbericht in den Shownotes. Es ist genau genommen kein Ursachenbaum. Es ist ein dichtes Gestrüpp. Und ich versuche es jetzt hier mal als Dummy für Dummies zu erklären. Dieser Baum hat mehrere Wurzeln und viele Äste und Zweige. Aber am Ende lassen sich folgende Ursachen clustern, wenn man so will. Erstens. Es gab eine zu geringe Sicherheitsmarge zwischen der Spannungsgrenze und der Abschaltgrenze im spanischen Höchstspannungsnetz. Um das zu erläutern, die Spannungsgrenze beschreibt den zulässigen Normbereich in der Betriebsführung. Dieser ist in Spanien größer als in anderen EU-Ländern. Wird sie überschritten, diese Spannungsgrenze, dann müssen korrigierende Maßnahmen ergriffen werden. Die Abschaltspannung ist dagegen eine Schwelle. Wird sie über- oder unterschritten, greifen automatisch Schutzsysteme und führen zur Abschaltung von Trafos oder Leitungen. Dieser Bereich zwischen der Spannungs- und der Abschaltgrenze, der war offenbar zu schmal. Das heißt, bevor die Maßnahmen der Leitwarten greifen konnten, haben die ersten Systeme schon ihre Schutzmechanismen automatisch ausgelöst. Zweitens. Die angeschlossenen Photovoltaik- und Windparks haben auf die Spannungsänderungen im System nicht angemessen reagiert. In den Wechselrichtern ist Elektronik, Leistungselektronik verbaut und die hätte dynamisch sogenannte Blindleistung bereitstellen müssen, um die Schwankungen auszugleichen. Blindleistung ist so etwas wie der Schmierstoff im Stromsystem. Er sollte immer die richtige Dosierung haben, nicht zu viel und nicht zu wenig. Und das klappte hier eben nicht. Drittens. Auch die Spannungssteuerung durch die Generatoren in den konventionellen Kraftwerken, also in den Gas- und Atomkraftwerken in Spanien, hat nicht funktioniert oder nicht so funktioniert, wie es hätte sein sollen. Auch das hat mit der Bereitstellung von Blindleistung zu tun. Es gab keine Vorgaben für eine dynamische Blindleistungsbereitstellung. Und die Betreiber der Kraftwerke hatten auch keine wirtschaftlichen Nachteile zu befürchten, wenn technische Grenzwerte bei der Spannungshaltung überschritten wurden. Und viertens, die Maßnahmen gegen die Oszillationen im Vorfeld des Blackouts haben ebenfalls zum Spannungsanstieg beigetragen. Das muss man sich so vorstellen. Der Stromfluss zittert ein wenig, das belastet die Leitung. Aber nicht nur das, die Wirkleistung, also der nutzbare Strom, wird geringer. Vielleicht kann man das am besten mit einer Wasserleitung erklären. Befinden sich viele Luftbläschen im Wasser, dann kann eben weniger Wasser durchfließen. Ähnlich ist es beim Strom. Es wird weniger Strom übertragen. Und ebenso verringert sich die Blindleistung, also das Schmiermittel. So, umgekehrt gilt, verringert man diese Oszillationen, diese unerwünschten Schwingungen, dann steigt die Spannung an. Das ist ein ganz normaler Vorgang, um bei der Wasserleitung zu bleiben. Es erhöht sich der Druck, damit eben ganz genauso viel Wasser durchfließen kann, obwohl da eben diese Bläschen drin sind. Druck ist mehr oder weniger gleich Spannung. In diesem Fall aber, beim Blackout, haben die dämpfenden Maßnahmen, um diese Oszillationen zu begleiten, zu einer Verstärkung der Überspannung geführt. Es war also auch ein weiterer Baustein in der Ursachenkette. Dann fünftens. Der gleichzeitige Ausfall von ganz, ganz vielen Erzeugungsanlagen, das waren vor allem PV-Anlagen auf Gebäudedächern oder Windräder, hat zu einem Strommangel in den lokalen Verteilnetzen geführt. Und dadurch, sechstens, floss von oben aus dem Übertragungsnetz Strom in die Verteilnetze hinein. Die Lastflüsse haben sich also ganz plötzlich verändert. Das verursachte dann wiederum Spannungsprobleme an den Schnittstellen zwischen den einzelnen Netzebenen. Siebtens. Drosselspulen, oder auch Shuntreaktoren genannt, haben die Aufgabe, Blindleistung aus dem System zu regulieren und dadurch zur Spannungshaltung beizutragen. Sie dosieren quasi das Schmiermittel, aber nicht flexibel, sondern nach Voreinstellung. Und diese Drosselspulen wurden aber zu einem großen Teil manuell abgeschaltet, um eben diese Oszillationen in den Griff zu bekommen. Kurz vor dem Blackout standen daher nur 58% der Drosselspulenkapazitäten zur Verfügung, um die Blindleistung zu regulieren. Achtens. Normalerweise können Erzeugungsanlagen bei einem Anstieg der Spannung Blindleistung aufnehmen wie ein Schwamm. Das hat aber in diesem Fall auch nicht so funktioniert, wie es eigentlich sollte. Die Spannungsregelung in lokalen Netzen, an die zum Beispiel PV-Anlagen angeschlossen sind, hat nicht mit den Bedürfnissen der übergeordneten Netzebenen harmonisiert. Schutzeinstellungen wichen von den geltenden Vorgaben ab oder waren nicht auf die Erfordernisse des Gesamtsystems ausgelegt. So, jetzt haben wir also diesen Cocktail aus Ursachen identifiziert, der zum Blackout führte. Aber wie ging es weiter, als um 12.33 Uhr die Lichter ausgingen? Man hat ja nicht einfach Däumchen gedreht und gewartet, dass der Strom wieder von alleine angeht. Die Stromnetzbetreiber starteten nach dem ersten Schock sofort den Netzwiederaufbauprozess. Und zwar von drei Zonen aus. Nordspanien, dann der Osten des Landes mit Portugal und Südspanien. Und dieser Netzwiederaufbau wird auch Schwarzstart genannt.
Nach einem flächendeckenden Blackout erfolgt der Netzwiederaufbau schrittweise und hochkoordiniert. Ausgangspunkt sind Anlagen mit Schwarzstartfähigkeit, also Kraftwerke, die ohne externe Stromversorgung anlaufen können. Das sind in der Regel Pumpspeicherkraftwerke oder Gaskraftwerke. Von diesen Kraftwerken aus werden Inselnetze gebildet, stabilisiert und anschließend werden weitere Netzelemente zugeschaltet. Ziel ist es, Spannung und Frequenz kontrolliert aufzubauen, Netze zu synchronisieren und die Versorgung schrittweise auszuweiten. Der gesamte Prozess erfordert enge Abstimmung zwischen Übertragungs- und Verteilnetzbetreibern sowie Erzeugern, um Instabilitäten und erneute Abschaltungen zu vermeiden. Gleichzeitig stehen Netzbetreiber beim Netzwiederaufbau vor erheblichen Herausforderungen. Die Informationslage ist zu Beginn oft unvollständig, da Mess-, Kommunikations- und Leitsysteme teilweise ausgefallen sind. Erzeugung und Verbrauch müssen präzise aufeinander abgestimmt werden, obwohl sich Lastflüsse und Einspeisung etwa durch erneuerbare Energien dynamisch verändern. Die Synchronisation einzelner Inselnetze birgt das Risiko von Frequenz- und Spannungsschwankungen. Zudem erfordert die enge Koordination zwischen Übertragungs- und Verteilnetzbetreibern klare Abläufe und belastbare Kommunikationswege. Hoher Zeitdruck, Sicherheitsanforderungen und die Erwartung schneller Wiederherstellung erhöhen die operative und organisatorische Komplexität zusätzlich.
In Spanien und Portugal startete der Netzwiederaufbauprozess gegen 13 Uhr, also rund eine halbe Stunde nach dem Blackout. Als erstes wurde die Verbindungsleitung zwischen Marokko und Spanien wieder unter Spannung gesetzt. Aber das reichte nicht, um die beiden Stromnetze zu synchronisieren. Es gelang erst eineinhalb Stunden später. In verschiedenen Regionen wurde versucht, mit Hilfe der genannten schwarzstartfähigen Kraftwerke Netzinseln zu bilden. Mindestens sechs Versuche blieben zunächst erfolglos. Aber gegen 14 Uhr gelang es, die ersten Inselnetze aufzubauen, von denen der Netzwiederaufbau fortgesetzt werden konnte. Andere Inselnetze konnten nicht von unten aufgebaut werden, das misslang einfach. Sie brauchten Starthilfe aus dem Ausland, zum Beispiel über die wenigen Leitungen aus Frankreich oder eben aus Marokko. Gegen 15 Uhr bestätigten die spanischen Atomkraftwerksbetreiber, dass für alle elektrischen Aggregate zum Betreiben der Reaktoren eine externe Stromversorgung gewährleistet ist. Ich gehe ja davon aus, dass das auch für ein Aufatmen gesorgt hat in Spanien. Gegen 18.30 Uhr wurde der Interconnector zwischen Spanien und Portugal unter Spannung gesetzt und das portugiesische Netz konnte wieder synchron zum kontinentaleuropäischen Netz in der gleichen Frequenz schwingen. Zwischenzeitlich waren auch in Portugal zwei Schwarzstartinseln wieder aufgebaut worden. Gegen 19.30 Uhr gelang es, die südliche mit der nördlichen Zone in Spanien über eine 400 Kilovolt Leitung zu synchronisieren. Und um 0.22 Uhr in Portugal und gegen 4 Uhr in Spanien war der Netzwiederaufbau komplett abgeschlossen. Die Lichter gingen an, fast überall floss wieder Strom. Trotzdem war nicht alles so wie vorher. An dieser Stelle frage ich meinen KI-Assistenten Scotty, der genauso wie ich nicht dabei war. Scotty, wie ging es am Morgen des 29. April weiter?
Nach dem großflächigen Stromausfall am 28. April 2025 normalisierte sich das öffentliche Leben in Spanien und Portugal schrittweise. In beiden Ländern wurde die Stromversorgung in der Nacht und am frühen Morgen des 29. April in mehreren Stufen wiederhergestellt. In Portugal floss der Strom bereits kurz nach Mitternacht wieder weitgehend, in Spanien folgte die vollständige Versorgung bis in die frühen Morgenstunden. Mit der Rückkehr der Elektrizität nahmen zentrale Infrastrukturen ihren Betrieb wieder auf. Der öffentliche Verkehr lief zunächst eingeschränkt an, Metros, Regionalzüge und Fernverbindungen fuhren mit Verzögerungen, Busse übernahmen vielerorts eine Ausgleichsfunktion. Der Straßenverkehr stabilisierte sich, sobald Ampelanlagen wieder funktionierten. Flughäfen in Madrid, Barcelona, Lissabon und Porto arbeiteten Rückstände ab und kehrten im Tagesverlauf schrittweise zum Regelbetrieb zurück. Im Alltag öffneten Geschäfte wieder, elektronische Kassensysteme und Kartenzahlungen standen erneut zur Verfügung, Geldautomaten wurden neu befüllt. In Unternehmen und Verwaltungen lag der Schwerpunkt zunächst auf der Wiederherstellung von IT-Systemen und Datenverbindungen. Schulen und Kitas entschieden regional unterschiedlich über eine sofortige Wiederaufnahme des Betriebs. In beiden Ländern überwog ein sachlicher Umgang mit dem Ereignis. Der Blackout führte zu einer nüchternen Diskussion über Vorsorge, Notfallplanung und die Abhängigkeit von kritischer Infrastruktur. Bereits wenige Tage später war der Stromausfall im täglichen Leben in Spanien und Portugal kaum noch spürbar.
Ja, danke Scotty für diesen wirklich lebendigen Bericht. Der Transparenz halber muss gesagt werden, du hast dich für diese eindrückliche Schilderung bei Wikipedia bedient und auch bei der Wochenzeitung Die Zeit. Herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion. So, an dieser Stelle kommen wir jetzt zu Punkt 3 unseres Blackout-Reports. Das ist die Frage, welche Konsequenzen sind aus dem Vorfall abzuleiten, damit es nicht wieder vorkommt. Die Expertenkommission hat mehrere Themenfelder identifiziert, die in Spanien und Portugal, aber im gesamten europäischen Stromsystem bearbeitet werden müssen. Zum Beispiel das Thema Spannungshaltung. Dazu gehört, dass es ausreichend Kapazitäten gibt, um Blindleistung, also eben diesen spannungsstützenden Schmierstoff, auch in kritischen Netzsituationen bereitzustellen. Und es wurde festgestellt, dass die europaweit festgelegte Spanne eines sicheren Netzbetriebes zwischen 380 und 430 Kilovolt liegen muss, um eine sichere Marge bis zum automatischen Abschalten der Systeme zu haben. Das nächste Thema sind die Oszillationen, also diese auffälligen Schwingungen vor dem Blackout. Hier soll in Zukunft vor allem Rahmensetzungen, technische Vereinbarungen und weitere Forschung dafür sorgen, dass diese Schwingungen besser und frühzeitig gedämpft werden, ohne dass es eben zu den nicht kontrollierbaren Überspannungen kommt. In der Vergangenheit haben die Schwungmassen der Generatoren in den konventionellen Kraftwerken quasi automatisch für die Dämpfung dieser Schwingungen gesorgt. Zukünftig müssen das aber Erzeugungsanlagen leisten, die eben mit Leistungselektronik ausgestattet sind. Das sind eben diese kleinen Wechselrichter oder Inverter von PV-Anlagen oder auch die großen Konverteranlagen von Gleichstromverbindungen. Die Aufmerksamkeit muss also verstärkt auf diesen Anlagen liegen und wie sie zusammenwirken. Dann ein weiteres ist das Thema automatische Abschaltung. Vor allem die Millionen kleiner PV-Anlagen auf Dächern sollen zukünftig in der Lage sein oder besser in der Lage sein, mit Spannungsabweichungen umzugehen, damit sie sich eben nicht zu früh vom Netz trennen. Hier sollen in den entsprechenden Gremien europaweit gemeinsam mit Übertragungs- und Verteilnetzbetreibern sowie den Unternehmen der Elektroindustrie die entsprechenden Standards erarbeitet und weiterentwickelt werden. Und ja, Nachbesserungsbedarf gibt es auch beim Thema Netzwiederaufbau. Da sollte es zukünftig einen verbindlichen Turnus von Schwarzstarttests geben und es sollten auch bestimmte Anlagentypen wie Großbatteriespeicher, Power-to-Heat-Anlagen, das sind also Strom-zu-Wärme-Anlagen von Stadtwerken beispielsweise und eben Pumpspeicherkraftwerke verstärkt einbezogen werden. Also zusammenfassend, man hat jetzt im Detail anhand von unfassbaren Mengen Datenmaterial, externen Studien, Berichten versucht, diesen Blackout so umfassend wie möglich aufzuklären und daraus die entsprechenden Schlussfolgerungen zu ziehen. Man kann sich ungefähr vorstellen, wie mühsam so etwas ist, in einem Expertenpanel, in dem 49 Leute zusammensitzen aus 13 Ländern, zusammen mit den Aufsichtsbehörden. Da gibt es ja zig Interessenskonflikte. Niemand will auf der Anklagebank sitzen. Kein Wunder also, dass es fast ein Jahr gedauert hat, diesen ausführlichen Bericht vorzulegen. Aber was daraus folgt, ist genauso ambitioniert. Die betroffenen Netzbetreiber in Spanien, Portugal und Frankreich, aber ganz genauso alle anderen in Europa müssen jetzt Stück für Stück abarbeiten, was es an Empfehlungen gegeben hat. Auch das ist eine Herkulesarbeit. Es gibt in Europa 42 Übertragungsnetzbetreiber und jetzt, Achtung, rund 2500 Verteilnetzbetreiber. So, war es das jetzt mit dem Blackout in Spanien und Portugal? Ist der Fall aufgeklärt? Oder gibt es weiter im Raum für Spekulationen oder gar Verschwörungstheorien? Leider ja, muss man sagen. Denn es ist nicht alles restlos aufgeklärt worden. Auf Seite 8 des Berichtes findet sich ein sehr wichtiger Satz. Ich zitiere. Allerdings bleiben einige Daten weiterhin unvollständig, insbesondere zu Erzeugungsausfällen, die vor dem Blackout auftraten. Dies verhinderte, dass das Expertengremium die Ursache für die Abschaltung von Erzeugungseinheiten ermitteln konnte, da entsprechende Fehleraufzeichnungen fehlten oder nicht vorhanden waren. Die betroffenen Parteien, in Klammern namentlich die Eigentümer dieser Anlagen, führten übereinstimmend das Fehlen von Fehleraufzeichnungen als Grund dafür an, dass sie diese Informationen der Untersuchung nicht zur Verfügung stellen konnten. Abführungszeichen. Zitat Ende. Tja, am Ende ist es hier wie beim Indizienprozess vor Gericht. Es fehlt das letzte kleine Glied in der Kette, nämlich das Schuldeingeständnis des Angeklagten. Mit dieser kleinen Denksportaufgabe lasse ich euch heute zurück. Herzlichen Glückwunsch an alle, die bis zum Ende der heutigen Folge durchgehalten haben. Und wer sich noch tiefer mit der Materie befassen will, dem empfehle ich den Abschlussbericht des Expertenpanels, der auf der Website der NZOE veröffentlicht wurde. Nur auf Englisch sei hinzugefügt. Den Link und weitere Informationen findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Das war's für heute. In Kürze geht es hier an dieser Stelle weiter, das nächste Mal wieder mit interessanten Gästen aus der Praxis. Bis dahin, ich wünsche euch schöne Osterfeiertage. Euer Volker Gustedt.
Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.